Ich wollte ja schon im Advent, an einem Adventssonntag hier den Gottesdienst halten, und da muss ich euch schwer enttäuscht haben, denn da lag ich in Köln in der Klinik mit einem Hinterwandinfarkt und der hat mich ganz schön aus der Bahn geworfen, aber nun bin ich wieder da. Ich hatte eigentlich gedacht, so, wenn du jetzt operiert wirst, dann wirst du wach und dann siehst du deinen Herrn Jesus. Aber ich war dann ziemlich enttäuscht, als ich dann wieder im Krankenzimmer lag. Ich freue mich natürlich, dass ich heute mit euch hier die Gottesdienst halten darf. Und übrigens, ich bin jetzt 65 Jahre Prediger. 65 Jahre, 85 Jahre alt, mit 20 habe ich angefangen. Ich habe alles gesammelt. Meine ganzen Konzepte sind 4500 Predigten. Und wisst ihr, worüber ich nie gepredigt habe? Über den Galaterbrief. 4500 Predigten und nie den Galaterbrief. Und dann habe ich gesagt, das kommt jetzt dran. So, und wollen wir uns zurückfinden. Es sind, wie viele Briefe hat eigentlich der Apostel Paulus geschrieben? Ich sage es laut. 13. Und der kleinste ist der Philemon-Brief. Und einer der, ich möchte einfach sagen, der schärfste des Neuen Testamentes ist also dieser Brief an die Galater. Er ist von schneidender Logik, beißender Ironie und zwingender Beweisführung. Paulus zeigt sich kräftig auf der einen Seite in seiner Empörung, weil die Leute, die frommen Leute da Gesetz und Evangelium miteinander vermischt haben, aber er ist auch sehr zart in seinem Umgang mit seinen Geschwistern. Der Brief ist aus einem Guss und müsste eigentlich jetzt total gelesen werden, aber dann kommen wir ja nicht zum Mittagessen. Er zeigt übrigens zwei Linien auf, die wir jetzt erkennen und unterscheiden müssen. Und diese beiden Linien entscheiden nämlich über unsere Zukunft. Da ist einmal der Weg von unten nach oben. Das ist der Weg des Gesetzes, der Weg der eigenen Werke und der Selbsterlösung. Und dann ist auf der einen Seite der Weg von oben her der Weg der Gnade und des Glaubens durch Jesus. Wir können beide Wege gehen, aber wir haben zu wählen zwischen dem einen oder dem anderen. Und dann zeigt Paulus den Weg der Rettung auf, den Jesus uns durch sein Opfer auf Golgatha vollbracht hat. Das ist also der Weg von oben nach unten. Bei dem anderen Weg handelt es sich um ein falsches Evangelium, das in den Abgrund führt. Soll ich euch mal so ein hartes Wort von ihm sagen, das kennt ihr auch. Selbst wenn ein Engel jetzt hier stände und würde euch ein anderes Evangelium predigen, der sei verflucht. Wollen wir weiterfahren? Ich glaube nicht. Öffnen wir uns für Jesus? Oder gehen wir weiter unseren eigenen Plänen nach? Gestatten wir, dass er uns prägen kann und heilen kann, oder versuchen wir mit eigener Kraft in den Himmel zu kommen? Der Lügenbaron Münchhausen, der versuchte sich ja an seinem eigenen Kopf aus dem Sumpf zu ziehen. Wer glaubt, dass es so gelingen kann, hat Jesus verloren. Also im Galaterbrief bemüht sich Paulus, alle Schlacken menschlichen Zutuns von der Heilstat des Kreuzes zu befreien. Es geht einzig um Jesus allein. Das ist der eine Vorbemerkung, jetzt kommt die zweite Vorbemerkung. Der Brief ist an Christen in Galatien geschrieben. Galatien ist eine Landschaft in der heutigen Türkei. In diesem Gebiet hat der Apostel Paulus auf seiner ersten Missionsreise gepredigt, und da hat er Gemeinden gegründet. Das ist nachzulesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 14, zum Beispiel Ikonien, Lystra und Derbe. Auf der zweiten Missionsreise, im Kapitel 16, da erzählt er, dass er krank geworden ist. Und ich denke, da hat er sich noch einmal kurz dort aufgehalten, bis er wieder gesund war. Aber auf der dritten Reise besuchte er wieder die Gemeinden, um sie zu stärken. Ich vermute, dass er da schon bei den jüdischen Christen auf harten Widerstand stieß, weil sich der Kurs der frommen Gemeinden verändert hatte. Sie rutschten in eine falsche Richtung ab und haben es nicht mal gemerkt. Diese Geschwister betonen nämlich neben dem Evangelium vom Christen auch noch die jüdische Tradition. Sie wollen den heiden Christen gar nichts nehmen, behaupten aber, dass ihnen das noch mehr Segen bringen könnte, wenn sie in dieser Tradition leben würden. Sie erklären, neben der Botschaft vom Kreuz müsse auch das Gesetz eingebracht werden und damit auch das Zeichen der Beschneidung. Gerettet werden könne nur der, der auch gute Werke bringe. Die Freiheit des Evangeliums vom Gesetz erachteten diese frommen Leute als Zuchtlosigkeit. Und damit sind wir beim Thema. Ich lese jetzt nicht den ganzen Brief vor, aber aus dem zweiten Kapitel folgende Verse. Natürlich sind wir von Geburt an Juden und keine heidnischen Sünder. Das sagt hier der Apostel Paulus. Trotzdem wissen wir, dass kein Mensch vor Gott bestehen kann, wenn er versucht, das Gesetz zu halten. Bestehen kann er nur durch den Glauben an Jesus Christus. Darum haben wir ja Christus vertraut, um durch den Glauben an ihn bei Gott angenommen zu werden und nicht durch Erfüllung des Gesetzes. Kein Mensch kann durch Gesetzeserfüllung die Gerechtigkeit erreichen, die vor Gott gilt. Wenn sich nun aber herausstellt, dass wir Sünder sind, wir, die durch Christus vor Gott als gerecht bestehen wollen, ist dann vielleicht Christus ein Diener der Sünde geworden? Das ist völlig ausgeschlossen. Ausrufezeichen. Ich würde vielmehr selbst zum Gesetzesbrecher, wenn ich dem wieder Geltung verschaffte, was ich vorher für ungültig erklärt habe. Denn das Gesetz hat mich dazu gebracht, für das Gesetz gestorben zu sein, damit ich für Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und lebe praktisch nicht mehr. Christus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt noch in meinem sterblichen Körper führe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und mich selbst für mich geopfert hat. Diese Gnade Gottes werde ich doch nicht zurückweisen. Denn wenn wir durch Erfüllung des Gesetzes vor Gott bestehen könnten, dann wäre Christus umsonst gestorben. Ihr törichten Galater, geht's weiter. Ihr törichten Helmroder. Und damit sind wir beim Thema Jesus allein. Ich beginne mit einer Geschichte. Vor der gottesdienstlichen Gemeinde in Moskau steht eine junge Frau und erzählt, wie sie zum Glauben an Jesus gekommen ist. Sie ist Russin und stammt aus Tadschikistan. Das ist schwer auszusprechen. Während Gorbatschows Perestroika kommt sie in der Stadt durch einen Straßenprediger zum lebendigen Glauben. Und weil die rettende Botschaft von Jesus so ansteckend ist, geht die junge Frau zwei Tage später selber auf die Hauptstraße Moskaus und beginnt zu predigen. Die Leute bleiben jetzt stehen und stellen ihr Fragen. Doch was soll sie antworten? Sie kennt sich in der Bibel und in der christlichen Lehre überhaupt nicht aus. Aber sie strahlt die Frager an und sagt ihnen überzeugend, eure Fragen sind überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist nur das eine, dass Jesus Christus, Gottes Sohn, für jeden Einzelnen von euch gestorben ist und dass er lebt und euer Herr sein will. Jetzt ist sie in die Gemeinde eingeladen am Sonntagmorgen und erzählt den Glaubensgeschwistern, was da passiert ist. Und die Leute in dem Gottesdienst in Moskau fragen sich, ist das nicht einfach zu einfach? Jesus allein? Genügt das wirklich? Der Apostel Paulus, aus dessen Brief an die Gemeinde der Galater ich da eben einige Sätze vorgelesen habe, der bestätigt die Aussage der russischen Christin. Das ist auch meine Erfahrung, sagt der Apostel Paulus, Jesus allein. Das genügt. Damit sind wir beim ersten Punkt. Jesus allein rettet. Viele Christen in Galatien waren da ganz anderer Meinung. Ein Großteil waren ja Judenchristen. Und bevor die Jesus kennengelernt hatten, gingen sie den Weg des Alten Testamentes, den Weg des Gesetzes. Gott hat ja seinem Volk ein herrliches Gesetz gegeben, das in den 10 Geboten gipfelt und das ihm ja Wegweiser sein sollte. Der Grund liegt ja auf der Hand. Der ewige Gott übermittelt seinem Volk am Sinai seine Ordnungen, weil die sich alle sehr weit von ihm entfernt haben und die meisten haben überhaupt keinen Kontakt zu dem lebendigen Herrn. Es fehlt diesem Volk, das sich Gottes Volk nennt, an Orientierung. Und deshalb mahnt Gott sein erwähltes Volk durch Belehrung, durch Vorschriften und Satzungen daran und fordert es auf, erinnert euch an mich, und was ihr mir schuldig seid, das tut. Was wir wissen, dieses Gottesgesetz hat in der Geschichte seine mächtig bewahrende Kraft gezeigt. Ohne Gesetz wäre Israel längst im Chaos untergegangen und in ihrer Triebhaftigkeit. Das Gesetz bewahrte also die Gemeinde, bis Christus kam. Ohne dieses Gesetz hätte es längst nicht mehr existiert. Ohne das Gesetz wäre die Erinnerung an Gott total verblasst. Und für alle Kenner der Heilsgeschichte aber ist klar, dieses Gesetz ist nur ein Notbehelf. Es kann den Schaden nicht heilen. Der äußere Rahmen unseres Lebens kommt vielleicht damit in Ordnung. Aber in der Seele hier, da bleibt es wüst und leer. Das Böse, das durch die Sünde in unser Menschsein eingebrochen ist, ist damit nicht erledigt, ist nicht besiegt. In den Tiefen des Herzens gibt es unheimliche Widerstände, die immer wieder wie Geschwüre aufbrechen. Sie sind nicht heilbar, denn kein Mensch ist in der Lage, das Gesetz vollkommen zu heilen. Und der Apostel Paulus hat das selber so gesagt. Das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht. Und das Böse, das ich nicht tun will, das tue ich. Also nochmal, das Gesetz des Alten Bundes ist wichtig und richtig, aber es führt nicht zum Leben. Es führt nicht in die Befreiung. Es bietet Schutz, aber keine Rettung. Und es zeigt jedem Einzelnen von uns heute Morgen klar auf, du bist vor Gott schuldig und befindest dich auf dem Weg, der ins Verderben führt. Das Gesetz verurteilt dich und auch mich nicht zum Leben, sondern zum Tode. Wer nämlich ein Gebot übertritt, sagt die Bibel, der ist des ganzen Gesetzes schuldig geworden. Unser Vater im Himmel stellt dann auch noch fest, da ist nicht einer, der Gutes tue, auch nicht einer. Neulich habe ich das in der Klinik bei uns in der Andacht gesagt, da saßen die Leute, die sind sofort aufgesprungen und haben gesagt, das kann doch nicht wahr sein, hier springt ja keiner auf. Warum eigentlich nicht? Da ist nicht einer, der Gutes tue, auch nicht einer. Ewiges Leben gibt es nur in Jesus. Er ist die Lösung des Problems und darum schickte Gott, der Vater, ihn in unsere Welt. Gott sandte ihn, weil sonst niemand auf dem ganzen Erdkreis in der Lage gewesen wäre, die Mauer des Todes zu durchbrechen. Die Bibel sagt uns, weil in Jesus keine Sünde gefunden wurde, konnte er unser Todesurteil auf sich nehmen, das eigentlich uns gegolten hatte, und hat dann unsere Schuld getragen. Er zerriss den Schuldbrief, zahlte nicht mit Gold und Silber, sondern mit seinem eigenen Blut. Als ich noch Gemeindepastor war, habe ich die Konfirmandeneltern regelmäßig besucht. Eine Mutter meinte, was meine Tochter da bei Ihnen gelernt hat, ist viel zu eng und viel zu kurzsichtig. Ich halte es mit Lessings Ringparabel. Jeder der großen Religionen kennzeichnet den Weg zu Gott. Da müssen Sie wirklich toleranter werden, Herr Pfarrer. Es führen viele Wege nach Rom und es führen auch viele Wege in den Himmel. Diese Meinung der Mutter vertreten auch viele Theologen heute, die sich dem Dialog mit anderen Religionen verschrieben haben. Frage: Sind die 5 Säulen des Islam Oder sind es die Wiedergeburt in eine höhere Stufe ins Nirvana des Buddhismus, ein Weg zur Verbindung nach Gott? Lösen diese Wege unser Todesproblem? Der heutige Volksglaube meint das so. Der Apostel sagt, Leute, wenn das so ist, dann ist Jesus umsonst gestorben. Dann hätte er diesen Leidensweg nicht gehen müssen. Unser Heil liegt allein in Jesus, dem aus dem Tode erstandenen Retter Christus. Er ist der, der uns mit Gott versöhnt. Es gilt, was Jesus sagte, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Das sagt mein Superintendent in Wittgenstein. Ja, lieber Bruder Henrizi, das hat doch der Johannes dem Herrn Jesus in den Mund gelegt, ob er das wirklich gesagt hat. Ich sage, wenn er es wirklich nicht gesagt hat und er der einzige Weg ist, dann müssen Sie heute aufhören, Superintendent zu sein. Ich meine, er hat mich nicht rausgeschmissen, aber einmal bin ich auch rausgeschmissen worden aus der Kirche. So, das war Nummer eins. Jesus allein. Zweitens, der Glaube an Jesus allein zählt. Viele Christen gaben in Galatien dem Apostel so recht und sagten, das ist ja nett von dir. Jesus ist unser Retter, er ist unser Herr. Aber gibt es da nicht noch andere Größen neben Jesus? Vielleicht nicht ganz so groß wie Jesus, so ein bisschen kleiner oder so. Hat das Gesetz denn seine Gültigkeit verloren? Der Herr Jesus hat doch selber gesagt, er wäre gekommen, das Gesetz zu erfüllen. Muss es nicht heißen, Jesus und das Gesetz? Jesus und die Maria? Jesus und die Heiligen? Jesus und die Großtaufe? Jesus und die Erkenntnis? Wusstet ihr, dass zum Beispiel der ganze Bruch hier bei uns in Deutschland, überlegt euch das mal. In Oberbergischen, wo ich bin, hat es in den letzten 35 Jahren mindestens 35 Neugründungen von Freikirchen gegeben. Und warum? Weil jeder eine andere Erkenntnis hatte. Da ist nicht mehr der Maßstab der Liebe, das generelle, sondern ich habe eine andere Erkenntnis, also Schluss jetzt mit euch. Jesus und der Sabbat, ne? Adventisten, Frauen tragen Röcke und wir, wenn sie keine tragen und so. So fremd ist uns diese Meinung und Einstellung ja nicht. Viele, viele dieser Traditionen prägen unser Christsein. Das Schlimme daran ist, oft mausern sich diese Nebensächlichkeiten zur Hauptsache. Da behaupten wir einen, ein Christ ist man nur, wenn man für den Frieden eintritt, für die Gerechtigkeit, für eine neue Schöpfung. Die anderen sagen, ein Christ ist man, wenn man morgens seine stille Zeit hält. Ist ja schön, ne? Stille Zeit und so. Wie viele muss bestimmen das Leben in unseren Gemeinden? Ein Christ muss getauft und konfirmiert sein. Die Frauen müssen Kopftuch beim Beten tragen. Ich komme ja auch in die Brüderversammlungen, die tragen alle noch Kopftuch. Und wenn sie das nicht tun. Andere sagen, ein Christ muss zum Beten die Hände erheben. Andere, nur gefaltete Hände sind beim Beten angemessen. Wie viele Gewohnheiten gibt es unter uns, die zum Gesetz erhoben wurden? Das Allerschlimmste, ich betreue eine Frau, die ist jetzt nach 18 Jahren, weil sie nicht aus der Kirche ausgetreten ist, in ihrer Brüderversammlung nach 18 Jahren, jeden Sonntag im Gottesdienst nach 18 Jahren zum Abendmahl zugelassen worden. Wenn die Gesetze so hochgejubelt und zum Maßstab des Heils gemacht werden, spalten sie die Gemeinde. So war das damals in Galatien und so ist das heute. Einige Verse vorher berichtet Paulus von seinem Mitstreiter Petrus, der durch diese Haltung zwischen die Stühle geraten war. Es war so. Petrus war bei der Gemeinde in Antiochia auf Besuch. Antiochia, da wissen wir, das war die erste Gemeinde, wo sie sich Christen nannten. Und sie war der Ausgangspunkt der Missionsreisen des Apostel Paulus. Also eine ganz wichtige Gemeinde. Und dieser Petrus setzte sich unbedenklich für die Heidenchristen ein und setzte sich mit ihnen an einen Tisch, auch da, wo die Männer nicht beschnitten waren. Er setzte sich auch dahin, wo Schweinefleisch gegessen wurde. Also mit Leuten, die nach dem Gesetz der Juden als unrein bezeichnet wurden. Der Petrus hat da mutig gehandelt. Alle Achtung! Er tat das Unbedenkliche. Wisst ihr warum? Die Apostelgeschichte berichtet, dass er selbst eine Stimme aus dem Himmel gehört hatte, die ihm sagte, was Gott reingemacht hat, das mache du nicht unrein. Daraufhin war der Petrus nach Caesarea gewandert und hatte im Haus des römischen Hauptmanns Cornelius das Evangelium gepredigt. Und dieses Ereignis, das war ein Heide, das nennen wir das Wunder, der Aufbruch der Heidenmission. Petrus hat nämlich erkannt, Gott hat die Heiden, die Unreinen, reingemacht. Und nicht durch Beschneidung, wie das in Israel üblich war und geboten war, sondern durch das Opfer des Gottessohnes Jesu Christi. Und deshalb übertrat er hier also kein Gebot und machte sich auch nicht unrein. Das jüdische Reinheitsgebot war für ihn gegenstandslos geworden. Jetzt kommt's. Bei einem Besuch in Antiochia aber bekam der Petrus Angst, mit Angst zu tun. Da kamen nämlich jüdische Christen aus Jerusalem zu Besuch, die Freunde des Jakobus. Der Jakobus, wir haben ja einen Brief von dem. Dieser Jakobus war ein Halbbruder des Herrn Jesus und der war, würde ich mal sagen, Bischof von Jerusalem. Und in Jerusalem hielten sich die Christen streng an die Ordnung, an die jüdischen Ordnung und Regeln. Und siehe da, auf einmal blieben beim gemeinsamen Liebesmahl die Plätze von Petrus und anderen Glaubensgeschwistern leer. Sogar der Barnabas, das war ein Freund des Apostel Paulus, ein Mitarbeiter, war bei dem Mahl auf einmal nicht dabei. Die feierten separat irgendwo anders. Beim Mahl der Heidenchristen saß Paulus allein. Wovor hatte Petrus Bammel? Warum zog er nicht mit den anderen mit? Antwort, er fürchtete sich vor den jüdischen Brüdern aus Jerusalem. Paulus stellt ihn, seinen Glaubensbruder Petrus, wegen dieser Scheinheiligkeit zur Rede. Petrus schreibt, ich widerstand ihm ins Angesicht. Petrus ist ein Heuchler geworden. Das steht hier vor, dem Text hier. Könnt ihr nachlesen, vielleicht zu Hause. Zuerst etwas Gottgewolltes tun und nachher das, was man als Wille Gottes erkannt hat, als Sünde hinzustellen, das ist pure Heuchelei. So geht es, wenn wir Gesetze neben Jesus stellen und den Glauben an ihn durch Ordnungen verbauen und verdunkeln. Deshalb, wenn es um die Versöhnung mit Gott geht, zählt nur der Glaube an Jesus allein. Jetzt sind wir beim dritten, letzten Punkt. Das Leben in Jesus allein bringt's. Nun steht natürlich die Frage im Raum, wie sieht denn christliches Leben aus? Die Losung Jesus allein muss doch irgendwie konkret werden. Der Apostel zeigt in seinem Brief, wie dieses unvergleichliche alternative Leben mit Jesus aussieht. Vor uns steht also die Frage, wie wird Jesus in unserem Leben groß? Die Antwort des Apostels, er beginnt mit dem Sterben. Mit unserem Sterben. So wird Jesus groß. Er schreibt im Vers 19, das Gesetz hat nichts mehr von mir zu fordern. Es hat mir den Tod gebracht und deshalb bin ich für das Gesetz tot und lebe jetzt für Gott, weil ich mit Christus am Kreuz gestorben bin. Klingt das irgendwie fremdartig in unseren Ohren? Damit wir das verstehen, müssen wir wissen, was bei ihm abgelaufen ist. Paulus hatte ja in seinem ganzen Leben nur ein einziges Ziel, sich einer Aufgabe gewidmet. Er wollte das Gesetz der israelitischen Religion erfüllen und damit Vollkommenheit erreichen. Und dann trat Jesus in sein Leben. Den hatte er ja für tot erachtet und hatte seine Jünger verfolgt. Durch die Begegnung mit dem Herrn Jesus vor Damaskus erkannte er mit tiefem Erschrecken, indem ich dem Gesetz diente, habe ich gerade nicht Gott gedient, sondern die allerschwerste Sünde begangen und den Sohn Gottes mit meinen Füßen in den Staub gedreht. Das Gesetz hat mir nicht zum Leben verholfen, sondern mir das Todesurteil eingebracht. Es hat mich verdammt. Ich lebe nur noch, weil der Herr Jesus, den ich gelästert und verfolgt habe, mich so lieb hat. Er hat mich so geliebt, dass er den Tod erlitten hat, den ich verdiente, und hat mir damit das wahre Leben geschenkt. Und das hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Quatsch, das Leben auf den Kopf gestellt. Jetzt steht es auf den Füßen. Auf festem Grund. Und deshalb nutze ich mein Leben nicht mehr, um im Gesetz vollkommen zu werden. Jetzt nutze ich es für Gott. Jetzt lese ich den Vers 20 in der Übersetzung Hoffnung für alle. Da schreibt Paulus: Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde, das ich jetzt hier lebe, lebe ich im Glauben an Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sein Leben für mich gegeben hat. Viermal steht hier in dem einen Satz das Wort Leben. Es geht um das Leben, das ich ganz von Gott her geschenkt weiß. Christliches Leben ist also schon jetzt ein in Christus Leben, obwohl wir noch im Fleisch sind. Es ragt also schon ein Stückchen Ewigkeit hier in unser Leben hinein. Und nun gibt es aber Leute, die sagen, wer so unter der Kraft Gottes lebt und Christus dient, der ist eigentlich ein Ausnahmemensch, ein Heiliger. Aber für uns normale Sterbliche ist das doch nichts. Wenn wir diese Meinung vertreten, dann ist es gut, dass uns der Paulus nicht dazwischen kommt und das hört. Wenn der nämlich jetzt hier wäre, würde der dreinfahren und sagen, hört mir nur endlich mal mit diesem Gequatsche auf. Was redet ihr da für ein dummes Zeug? Was macht ihr denn aus mir? Dann wäre ja alles umsonst, was ich erlebt und erfahren hätte und vor allem, was Jesus getan und erlitten hat. So vertritt ihr das Evangelium. Was ich erfuhr, bietet er euch jedem Einzelnen in Jesus an. Traut ihm das zu, auch bei euch macht er alles neu. Gebt endlich das alte Ich auf, diesen alten Adam, die Eva, die müssen in euch sterben. Gebt dem Egoismus den Abschied, sagt ja zu dem Urteil, dem Gesetz, des Gesetzes über euch. Tod. Sterben heißt dem alten Wesen Abschied geben. Ich weiß, dass unsere Welt ganz andere Ratschläge gibt. Sie sagt, nimm dein Leben selbst in die Hand. Emanzipiere dich von den verkrusteten Strukturen, die dich erdrücken wollen. Vielleicht bist du ja gerade daran, den Gipfel des Lebens zu erklimmen. Irgendwo stehst du dann keuchend und außer Atem flatternd mit einem kaputten Herzen. Ich komme da gleich noch drauf mit dem kaputten Herzen. Da stehst du auf einem Hügel und entdeckst schauend, dass sich vor dir unüberwindliche Berge auftun. Das ist die Situation. Und viele ahnen jetzt vielleicht, dass so ein Lebensprogramm scheitern muss. Hör also endlich auf, dich aufzupustern. Mit dieser Selbstgerechtigkeit verachtest du die Gnade Christi. Unsere Glaubensväter, die sagen noch Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Wachs endlich mal mit Jesus. Überlasse ihm die Führung. Das geht etwa so wie bei einer Schiffsübergabe. Der Kapitän tritt bei der Schiffsübergabe nicht nur seine Kajüte ab, auch nicht nur seine luxuriöse eigene Kabine. Nein, bei der Schiffsübergabe tritt der Kapitän von der Kommandobrücke ab und übergibt sie dem neuen Kapitän. So muss das in deinem Leben ablaufen. Jesus übernimmt dann die gesamte Führung. Er allein ist der Herr. Er ist nicht nur befreit, es ist nicht nur ein Befreitsein von Sorgen und Nöten und Ängsten. Es ist auch nicht nur ein Befreitsein vom Sterben und Tod, dem letzten Feind. Es ist auch ein Befreitsein von der größten Sorge der Selbsterlösung. Jesus hat es auf den Nenner gebracht. Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. So, der 26. November. Ich war da im hohen Norden und bin dann mit 150 Sachen nach Hause gefahren, weil der Blutdruck zu hoch war. Aber als ich zu Hause war, war der wieder in Ordnung. Und dann bin ich am Montag in die Klinik gegangen und da sagt eine Frau zu mir, na, was haben Sie da für einen Gott, der so viel Leid über die Menschen bringt? Ach, sage ich, ich will Ihnen mal was sagen. Da steht sogar in meiner Bibel, dass sogar die Christen durch viel Leid in die Herrlichkeit gehen müssen. Viel müssen. Aber ich sagte, mich hat er ja verschont. Aber eins weiß ich auch, ich komme auch noch dran. Ich wusste gar nicht, dass ich schon einen Herzinfarkt hatte. Am nächsten Morgen ging ich zu meinem Arzt, ein Konfirmand von mir, und da sagte Herr Ritzi, ich besorge Ihnen einen Termin. Aber als der sah, was da los war, da stand schon der Notarzt da. Da fuhren die mich mit Karacho nach Waldbrühl ins Krankenhaus, und dann sagten, das waren Gemeindeglieder von mir, die Ärzte, dann sagten die, Herr Ritzi, wir können Ihnen nicht mehr helfen. Und dann sagt der Notarzt, wir haben jetzt einen Termin in Köln in einer Stunde, und so und so viele Minuten sind Sie schon auf der Bank da, und dann werden Sie operiert. Hinterwandinfarkt. Ich lag da in dem, was denkt ihr, was mir, mir fielen alle meine Sünden ein. Alles, was ich falsch gemacht hatte. 60 Jahre Pastor, was ist das? Da kannst du mit Gott nicht hin. Aber ein Pastor geht verloren, wenn er keinen Heiland hat. Merkt euch das. So, und auf einmal fiel mir ein, das Lied, Stern, auf den ich schaue. Wisst ihr, wie der Schlusssatz heißt? Doch, das wisst ihr. Nichts hab ich zu bringen. Alles, Herr, bist du. Da leuchtet es bei mir auf. Sag, Herr Jesus, jetzt hast du mir auf die Sprünge geholfen. Ich erkläre dir hiermit meinen totalen Bankrott. Ich habe nichts zu bringen. Ich bin ein armer Sünder. Ich verlasse mich auf deine Gnade. Ich will euch was sagen. So froh, wie da ich da geworden bin, bin ich noch nie, mein ganzes Leben noch nicht. Der Arzt sagte, haben Sie überhaupt keine Angst vor dem Sterben? Nee, sag ich. Ich habe jetzt keine Angst mehr vor dem Sterben. Und dann kam also noch die Narkoseärztin und sagte, Herr Ritzi, ich brauche von Ihnen noch eine Unterschrift. Ich sage, das wird meine letzte sein, dann stehe ich vorbei. Wir machen hier keinen Spaß. Nein, sage ich, ich mache auch ganz ernst. Habt ihr was gemerkt? Ich habe nichts, total nichts. Und das ist unser Problem. Wir sind immer noch dabei, wir wären ja wer oder was. Nichts habe ich zu bringen, nichts. Diese Freiheit ist auch eine Befreiung von dem Zickzackkurs unseres Lebens, der ja viele aus der Bahn wirft. Es ist ein Befreitwerden vom Knechtschaden, von Gesetz und Evangelium. Evangelische Freiheit ist nicht uferlos, sogar bindungslos. Ich weiß also, im Rade vom Wald, da gibt es ein Seminar für Blaues Kreuz, und da habe ich vor 40 oder 50 Jahren schon mitgearbeitet, und da war ein Schild über dem Balken, da heißt das Jesuswort, wen der Sohn frei macht. Wie geht das jetzt weiter? Der ist recht frei. Und genau das wollte ich euch mitteilen. Wer ihr jetzt auch seid, ohne die bedingungslose Kapitulation und Auslieferung unseres Herzens läuft nichts. So bekommen die Gebote eine andere Bewertung. Da muss ich noch drüber reden. Im Heidelberger Katechismus, der ja bei uns in Nürnberg gelehrt wird, wir sind eine reformierte Gemeinde, gibt es drei Punkte im Heidelberger Katechismus. Des Menschen Elend ist der erste Punkt, des Menschen Errettung ist der zweite Punkt und Dankbarkeit ist der dritte Punkt. Was glaubt ihr, wo die 10 Gebote stehen? Des Menschen Elend? Nein, da stehen sie nicht. Und des Menschen Errettung? Da stehen sie auch nicht. Sie stehen unter dem Titel Dankbarkeit. Die Bibel sagte, Jesus ist nicht gekommen, das Gesetz aufzulesen und zu erfüllen. Also, ich danke ihm dafür, dass er mir Ordnungen gibt. Aber die retten mich, die bringen mich nicht in den Himmel, sondern sie regeln mein Leben. Also, wenn ich auf der Autobahn fahre, würde ich sagen, fahre ich auf der Autobahn, aber da gibt es dann auch noch Leitplanken. Ich rutsche ja auch nicht von der Leitplanke von Nürnberg bis nach Köln an der Leitplanke entlang. Ja, so rutschen wir ja meistens an den Gesetzen vorbei. Nein, die Gebote wollen mich schützen und darum nehme ich sie an. Sie sind auch ein Riegel, aber sie sind nie das Tor. Sie sind ein Spiegel, aber nie letzte Wirklichkeit in der Nachfolge Jesu. Wir verstehen, wenn der Apostel Paulus, der das erfahren hat, verstanden hat, ich werfe diese Gnade nicht weg. Alles steht jetzt auf dem Spiel. Entweder der Himmel oder die Hölle. Entweder Jesus oder das Gesetz. Entweder das Leben oder der Tod. Jesus allein ist ein Heiland fürs Leben. Ich bin ja auf St. Dishona, das ist ein Predigerseminar in der Schweiz gewesen, so von 56 bis 60, ist auch schon lange her, ne? Und da hat die Dora, da gab es 4 Fenster. Ja, auch hier gibt es 5. Also das reicht, also 4 Fenster. Die Sünde hassen, stand da auf dem einen Fenster. Das zweite, den Heiland fassen, zweites Fenster. Drittes Fenster, vom Kampf nie lassen. Und das vierte, das führt zum Sieg. Den Satz muss ich jetzt nochmal wiederholen. Die Sünde hassen, den Heiland fassen, vom Kampf nie lassen, das führt zum Thron. Jetzt habe ich hier noch eine Karte, mit der schließe ich. Er sitzt hier am längsten, der schließt die Fleisch von mir geschenkt. So, also, pass auf. Ich komme nach Hause und da sitzt meine Frau und da ist ein großes Plakat, hängt über ihr und meine Frau, über ihrem Kopf ist eine Krone zu sehen. Eine goldene Krone. Und über der Krone habe ich etwas gelesen, das hat mich aus den Latschen gehauen. Das ist jetzt so, was da steht. Ob man dich beachtet, lieber Hans-Henrich, oder übersieht, ob man dich wertschätzt oder übergeht, du bist gekrönt. Trag deine Krone in dem Wissen, dass du von Ewigkeit her auserwählt bist. Du bist von unschätzbarem Wert, unendlich geliebt und bleibst ein Königskind. Und dann kommt ganz groß geschrieben, für immer. Und dann kommt dann noch ein Nachsatz, vergiss es nicht. Vergiss es nicht, du bist gekrönt, du bist ein Gotteskind. Aber du kannst es nur sagen, wenn du dich ihm ganz ausliefern und sagst, Herr, ich erkläre dir mein Bankrott, nichts habe ich zu bringen, alles, Herr, bist du. Ich erzähle das Folgende. Wie bin ich da drauf gekommen, was das Ganze? Ich war am Sonntag im Gottesdienst in Winterborn und dann erzählt mir uns der Pastor, ja, sagt er, als der Bonhoeffer in Amerika gewesen wäre, da wären große, gewaltige Gottesdienste gewesen, aber man habe nicht mehr den Namen Jesu gehört. Dann bin ich hinterher zu Michael gegangen und habe gesagt, Michael, da braucht der Bonhoeffer nicht nach Amerika zu gehen. Ich bin in einer Wittgensteiner Gemeinde, einer Gemeinschaft gewesen und dann sagen die, weißt du was, hier bei uns hört man den Namen Jesus nicht mehr im Gottesdienst. Ich sage, und was macht ihr jetzt? Ja, wir gehen da nicht mehr hin. Und dann habe ich auf einmal, und dann war ich jetzt in einem Gottesdienst, da habe ich gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein, das war ein Posaunenfest, wo Gott gelobt und gepriesen werden sollte, und das war, passiert ja auch in den Texten, aber die Predigt von dem Pfarrer war eine einzige Politik. Die Posaunenbläser haben gesagt, wo sind wir eigentlich hier gelandet? Wo sind wir gelandet? Also ich habe jetzt gedacht, wir müssen aufpassen, dass Jesus die Mitte bleibt. Achtet darauf. Schreibt es euch, ich mache einen Knoten ins Taschentuch. Und wenn ihr hier am Sonntag in Gottesdienst geht, achtet darauf, dass Jesus der Mittelpunkt eures Lebens bleibt und dieser Gemeinde. Er kommt nämlich bald wieder. Er wird sein Reich vollenden. Es ist nicht eure Gemeinde, es ist auch nicht meine Gemeinde, sondern wir sind Gottes Volk, erlöst für die Ewigkeit. Und das sind wir nur in Jesus. Jesus allein ist ein Heiland fürs Leben. Jesus allein ist das. Ach so, da muss ich noch sagen, als ich dann wach wurde nach der Operation, die dauerte 6-7 Stunden, das Herz war dann eine Stunde raus aus mir und hat dann da so ein Elektroding gehangen. Da dachte ich, jetzt wirst du im Himmel wach. Und aber ich sah auf einmal, es flimmerte wie bei einem Fernseher, der kaputt ist, so die Farben, die rutschen haben. Und dann habe ich gesagt, bist doch noch nicht im Himmel. Ich fand das richtig schade. Ich hätte mich riesig gefreut, wenn der Herr Jesus mich da rausgenommen hätte. Aber jetzt muss ich, ich weiß, er hat vielleicht noch einen Auftrag für mich. Und deswegen bin ich auch hier. bitte bleibt bei Jesus. Und wenn ihr bis zum heutigen Tag dieses nicht klar gemacht habt, dann macht es für euch klar. Erklärt euren Bankrott und sagt, Herr Jesus, hier bin ich, ich übergebe dir mein Leben. Und lieber Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass du uns lieb hast und dass du keinen von uns verstößt. Wir haben jetzt die Möglichkeit, einfach deine Errettung, die du auf Golgatha für uns erworben hast, anzunehmen. Und das tun wir. Wir danken dir, Herr Jesus, für diesen Sieg, den du errungen hast. Wir dürfen leben, weil du lebst. Und deswegen ehren und preisen wir deinen hohen Jesusnamen. Amen.